Und damit sind wir ja genau bei diesem Thema. Ich will euch trösten. Und ich glaube, es ist gut, dass man sich Zeiten nimmt, wo man sich daran erinnert, für sich selbst, aber auch Zeiten, wo man es vielleicht jemand anderem erzählt, im Hauskreis oder mal im Gottesdienst bei so einer Gelegenheit oder in einem persönlichen Gespräch, weil das, was wir erzählen und auch weitergeben, das verstärkt sich, verfestigt sich auch bei uns auch in unserer Erinnerung und ist auch für andere eine Ermutigung. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Ganz persönliche Jahreslosung, es ist gut, wenn wir sie für uns persönlich nehmen. Aber gerade weil sie so persönlich ist, habe ich gedacht, jetzt will ich noch mal einen kleinen Schritt zurücktreten und schauen, wo steht die denn eigentlich in der Bibel? Und was ist der Zusammenhang? Oder um es mit einem berühmten Marburger Buchcafé zu sagen, was ist der Kontext für diesen Bibelvers? Ja, worum geht's überhaupt in diesem Vers? Und wir haben gerade, Elke sagte es schon, in der Winterbibelschule durch die Offenbarung es geschafft, in 3 Tagen, jeweils gute 3 Stunden, haben wir es geschafft, einmal die Offenbarung durchzuschauen. Und wir haben auch gemerkt, wie wichtig genau dieser Zusammenhang ist, das Umfeld, der Kontext. Sonst kann man ja wirklich aus der Bibel alles herausnehmen, wenn man nicht darauf achtet, worum geht's hier in dem jeweiligen Zusammenhang. Wer redet hier? Ist es der Prophet? Ist es Gott selbst? Ist es vielleicht sogar ein Widersacher, der irgendwas dagegen sagt und so? Dass man wirklich schaut, wo sind wir hier in der Bibel? Und dieses Jesaja 66 ist ja das letzte Buch des Jesaja-Buches. Jetzt sagten manche Theologen, das habe ich natürlich auch gelernt in meinem Studium, ist, dass das der Trito-Jesaja ist. Ja, also es gab den ersten Jesaja, dann den Deutero-Jesaja, den zweiten Jesaja und den Trito-Jesaja. So wird gesagt. Und diese 3 verschiedenen Stimmen, diese 3 verschiedenen Personen, die prophetisch geredet haben zu bestimmten Zeiten, sind alle in diesem großen Jesaja-Buch zusammengefasst. Jetzt das Problem, das kann man jetzt glauben, da gibt es Indizien dafür, die im Text sind. Es gibt Denkvoraussetzungen, die dahin führen. Zum Beispiel die Rückkehr aus dem Exil ist vorausgesagt. Das konnte der ja nicht vorher wissen, dass die nicht nur weggeführt werden, sondern zurückkommen. Also muss das jemand hinterher gesagt haben. Aber es gibt auch stilistische Gründe. Aber wie alles in der Vergangenheit, nichts Genaues weiß man nicht. Wir haben kein Foto vom ersten, vom zweiten, geschweige denn vom dritten Jesaja. Aber ich lasse es einfach mal offen. Ich glaube, ich werde das auch erst im Himmel herausfinden. Ja, vielleicht sind das ja 3 verschiedene Personen. Vielleicht war es aber auch so, dass der erste Jesaja sozusagen durch Gottes Geist schon in die Zukunft hineinschauen konnte. Auf jeden Fall hat das Volk Gottes diese Stimmen als Stimmen Gottes verstanden. Deswegen hat das jüdische Volk das Jesaja-Buch in seinen Kanon aufgenommen. Deswegen hat die urchristliche Gemeinde in den ersten Generationen ganz, ganz stark auch aus Jesaja heraus sich selbst verstanden und das Geschehen mit Jesus verstanden. Ganz zentral Jesaja 53, der Knecht Gottes. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir aber hielten ihn für den, der von Gott geschlagen und gemartert wurde. Wer kann das anders sein als Jesus? So haben sie es verstanden. Und dieses letzte Kapitel vom Jesaja fasst, ich habe es jetzt noch mal ein bisschen studiert, ganz deutlich 2 Aspekte zusammen, die in der Weltgeschichte zusammengehören. Nämlich den Aspekt des Gerichtes Gottes und den Aspekt der Gnade Gottes. Und beide sind ganz eng verwoben in diesem Kapitel. Das Volk hatte ja Gottes Gericht erlebt. Sie waren aus dem Land weggeführt worden. Der Tempel war zerstört worden. Der Ort, wo Gottes Gegenwart ruhte. Undenkbar, konnte man sich gar nicht vorstellen. Gott, wie kannst du das zulassen? haben vielleicht doch die Heiden recht, die anderen, die sagen, es gibt euren Gott gar nicht, den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, diesen Yahweh, den gibt's doch wahrscheinlich gar nicht. Ihr lebt doch in einer Illusion. Ihr habt euch was vorgemacht. Und die Geschichten von den Vätern, von Mose und von Mirjam und den Müttern und von all denen früher und Gideon und wie sie alle heißen, Deborah und Jephtha und David und Salomo, das sind alles nur irgendwelche schönen Märchen. Das war eine große Anfechtung für das Volk Gottes. Diese Totalkatastrophe. Alles war kaputt. Das Nordreich war zerstört, Jerusalem war zerstört. Die Leute waren weggeführt, lebten in Gefangenschaft, lebten in Sklaverei. Aber, und jetzt kommt das Spannende, die Propheten sagten, das, was passiert, ist nicht etwa die Abwesenheit Gottes, es ist auch nicht das Versagen Gottes, sondern es ist das Gericht Gottes. Das heißt, selbst in diesem furchtbaren Geschehen ist Gott noch tätig. Selbst in dem Leid, selbst in den Kriegen, die er lebt, selbst in der Wegführung nach Babel, ist noch Gottes Hand dabei. Und diese gleiche Hand, die euch richtet, ist die Hand, die euch auch in seiner Gnade wieder neu Trost schenken wird. Es ist die Verheißung eines neuen Anfangs, nicht aus eigener Kraft. Und auch nicht unbedingt in materieller Weise. Tröstet mein Volk, so fängt der zweite Jesaja an, Jesaja 40. Und der dritte Jesaja oder Jesaja selbst in seiner dritten Phase hier, Kapitel 66, sagt, so spricht der Herr, der Himmel ist mein Thron und die Erde ist der Schemel meiner Füße. Was ist denn das für ein Haus, das ihr mir bauen wolltet oder könntet? Oder welches ist die Stätte, wo ich zur Ruhe kommen sollte? Meine Hand hat alles gemacht, was da ist, spricht der Herr. Also Gott sagt, eure Gedanken, jetzt gehen wir zurück nach Israel und dann bauen wir einen Tempel und dann wird alles wieder wie früher und das schaffen wir und wir können das und wir bauen das wieder auf. Sagt Gott, was wollt ihr eigentlich damit? Ich bin doch der, der über allen ist. Meine Hand hat alles gemacht, was da ist, spricht der Herr. Ich sehe aber auf den Elenden und auf den, der zerbrochenen Geistes ist und der erzittert vor meinem Wort. Und das ist die Frage für uns, die da herauskommt, ist, wie halten wir es denn eigentlich mit dem Wort Gottes? Dieses Erzittern vor dem Wort kommt dann nochmal in Vers 5. Hört des Herrn Wort, die er erzittert vor seinem Wort. Ist für uns das Wort Gottes sowas, ja, was dazukommt und wir hören es gerne, wenn es uns bestätigt. Also dieses Trostwort hören wir gerne, aber ein Gerichtswort, das hören wir gar nicht so gerne. Und mitten in diesem Gericht, ich kann das jetzt nicht alles lesen, ich bitte euch einfach nochmal zu Hause vielleicht Jesaja 66 zu lesen. Mitten in diesem Gericht ist auf einmal dieser Zuspruch einer Zukunft. Und wie gesagt, ich als Mann habe jetzt hier auch einen mittelbaren Zugang, die Frauen vielleicht einen etwas näheren, zu den Bildern, die jetzt hier gebraucht werden. Ne? Sollte das Kind den Mutterschoß durchbrechen und nicht auch geboren werden lassen, spricht der Herr. Also er sagt, ich habe etwas angefangen, den Geburtsprozess, und das geht jetzt auch weiter. Sollte ich, der gebären lässt, den Schoß verschließen, spricht dein Gott, freut euch mit Jerusalem und seid fröhlich über die Stadt, alle, die ihr sie lieb habt. Freut euch mit ihr, alle, die ihr über sie traurig gewesen seid, weil sie ja zerstört war. Denn nun dürft ihr saugen und euch satt trinken an den Brüsten ihres Trostes, wie gesagt. Ist für mich mittelbar. Genau. Denn nun dürft ihr reichlich trinken und euch erfreuen an dem Reichtum ihrer Mutterbrust. Wunderbar. Luther ist doch unübertroffen. Denn so spricht der Herr. Siehe, ich breite aus bei ihr den Frieden wie einen Strom und den Reichtum der Völker wie einen überströmenden Bach. Ihre Kinder sollen auf dem Arm getragen werden und auf den Knien wird man sie liebkosen. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Ja, ihr sollt an Jerusalem getröstet werden. Ihr werdet es sehen und euer Herz wird sich freuen und euer Gebein wird grün wie Gras. Dann wird man erkennen die Hand des Herrn an seinen Knechten und den Zorn an seinen Feinden. Denn siehe, der Herr wird kommen mit Feuer und seine Wagen wie ein Wetter, dass er vergelte im Grimm seines Zornes und mit Schelten in Feuerflammen. Denn der Herr wird durch das Feuer die ganze Erde richten und durch sein Schwert alles Fleisch. Drei kurze Gedanken, die das zusammenfassen, was ich versucht habe, euch ein bisschen darzubringen. Das erste, es gibt einen dunklen Hintergrund für dieses Trostwort. Der dunkle Hintergrund ist das Gericht Gottes. Der dunkle Hintergrund ist die gefühlte Abwesenheit Gottes. Der dunkle Hintergrund ist die Zerstörung ihrer Hoffnungen. Der dunkle Hintergrund ist, dass sie dort als Unterdrückte und Vertriebene, als Flüchtlinge leben in Babylon. Sehr oft ist es ja so, dass der dunkle Hintergrund unseres Lebens überhaupt uns erst offen macht, auch für Gottes Wort. Solange es uns gut geht, wozu brauchen wir da eigentlich einen Gott? Wir können das doch alles selbst. Aber dann, wenn wir merken, dass wir ans Ende unserer eigenen Kraft kommen, dann schreien wir zu Gott. Dann sagen wir, Herr, wo bist du? Dann sagt der Herr, ja, wo bist du denn eigentlich? Menschen ohne Trost, dunkler Hintergrund, das kennen wir ja aus den Nachrichten, das kennen wir aus der eigenen Erfahrungen, ausweglose Situationen, Krieg, Vertreibung, Verfolgung, aber auch persönliches Scheitern. Gericht Gottes. Gibt es sowas wie Gericht Gottes auch über uns? Oder sagen wir, das Gericht, das ist für die anderen, das ist für die Gottlosen, aber wir, ja, wir sind ja gebucht auf Gnade. Kann es sein, dass manches, was uns passiert in unserem Leben, sogar diesen Gerichtscharakter hat? Ich will das gar nicht beantworten, sondern ich stelle es nur als Frage. Aber noch einmal gesagt, selbst im Gericht ist immer noch Gott der Handelnde. Und das ist das Tröstliche. Auch da, wo Gott Dinge zulässt bei uns, ist es nicht so, dass er sich abgewandt hat. Jesaja sagt an einer Stelle, gibt es ein Unheil, das der Herr nicht tue? Also es ist ein unglaubliches Vertrauen, dass durch alles hindurch, auch durch das Negativste hindurch, doch letztlich ich es mit Gottes Hand zu tun habe. Dass ich nicht ausgeliefert bin blinden Schicksalsmächten. Dass ich nicht ausgeliefert bin der Willkür der anderen. Sondern dass in allem auch letztlich Gottes Hand ist. Der dunkle Hintergrund für dieses Wort und dann zweitens, Gott ist immer barmherziger, als wir denken. Mitten in dieses Wetterleuchten, ich habe da die ersten Verse auch jetzt weggelassen, die waren da noch ein bisschen mehr gerichtsorientiert, kommt dieser Blick auf Gott, den Barmherzigen. So hat sich Gott gezeigt. Ich hatte im letzten Jahr ein Buch von Bischof im Ruhestand Ulrich Wilkens durchlektoriert, Studienführer Alten Testament und dann auch nochmal sein Neues Testament durchlektoriert. Das ist bei Fontes erschienen. Und der Bischof Wilkens, früherer Professor für Theologie, lange Zeit Bischof von Nordelbien, hat gesagt, der rote Faden im Alten Testament ist die Selbstoffenbarung Gottes als der Gnädige und Barmherzige. Das fängt an in 2. Mose 34 und geht Exodus 34 und geht immer wieder weiter. Da kam der Herr hernieder in einer Wolke, steht da, und Mose trat da selbst dazu und rief den Namen des Herrn an. Das ist, wo er die Tafeln zum zweiten Mal bekommt. Und der Herr ging vor seinem Angesicht, vor dem Angesicht Moses vorüber und rief aus, Gott ruft über sich selbst aus, Herr, Herr, Gott barmherzig und gnädig, geduldig und von großer Gnade und Treue, der da tausenden Gnade bewahrt und vergibt Missetat, Übertretung und Sünde, aber ungestraft lässt er niemanden, sondern er sucht die Missetat der Väter heim an Kindern und Kinderskindern. Und Mose neigte sich eilends zur Erde und betete an. Gott, der Barmherzige, der Gnädige. Und dieses Wort Barmherzigkeit ist im Hebräischen das Wort für Mutterschoß. Und da ist die Verbindung. Racham, Rechem, auch auf Arabisch aber Ar-Rahman, Ar-Rahim, der Barmherzige, der Gott, der wie eine Mutter sich erbarmt, ganz, ganz nahe. Jesus, so heißt es in Matthäus 9, wurde von Barmherzigkeit ergriffen, als er die Menschen nahm und sah. Und da ist wieder dasselbe Wort genommen, im Griechischen allerdings, Blankne, das Innere, das Allerinnerste seines Wesens. So ist Gott barmherzig wie eine Mutter. Luther hat einmal gesagt, das Gericht ist die äußere Schale Gottes, aber seine Barmherzigkeit ist der Kern. Und ich glaube, so ist es, dass Gott uns begegnet in Gericht und Gnade. Manchmal geht das Gericht voran, so wie bei Israel. Sie mussten erst ins Exil, um dann ganz neu Gottes Barmherzigkeit zu erfahren. Aber Gott ist, das war mein zweiter Gedanke, immer barmherziger, als wir denken. Und das dritte und letzte, wir sind getröstet, um zu trösten. Paulus nutzt dieses Wort von dem Trost Gottes in seinem zweiten Korintherbrief 1, Vers 3. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater voller Barmherzigkeit, der Gott, der uns in jeder Not tröstet, damit mit diesem Trost, mit dem wir getröstet sind, jetzt wir andere trösten können. Gott will uns dazu befähigen, diesen Trost weiterzugeben. Das Wort Trost im Deutschen, ich habe es in der Silvesternacht schon gesagt, ist ein starkes Wort. Es ist nicht ein Trostpflästerchen, es ist nicht ein heile, heile Segenwort, sondern es ist im deutschen Sprachstamm ein Wort, das heißt wieder treu machen. Trösten heißt, jemanden wieder befähigen, treu zu sein und Vertrauen zu haben. Das sind starke Worte. Wenn ich treu bin, dann bin ich fest, dann bin ich stark. Wenn ich vertrauen kann, bin ich fest, bin ich stark. Trösten heißt, in den Zustand zu versetzen, dass man wieder treu sein kann, dass man wieder vertrauen kann. Und diesen Trost, den wir jetzt empfangen haben, den sollen wir weitergeben. Wir sollen auch andere Menschen stärken. Wir sollen sie trösten, wir sollen sie festmachen. Nicht Endverbraucher der Liebe oder des Trostes Gottes sein. Was hat in mir Raum? Ist es die Barmherzigkeit? Ist es das Wollen, andere zu stärken? Oder sind es in mir Motive, andere schwächer zu machen, damit ich noch stärker da bin und dastehe? Gott will uns trösten. Unsere Versuche mit den Flüchtlingen, ich denke, die sollen weitergehen, sind auch solch ein Versuch, etwas weiterzugeben von diesem stärkenden Trost Gottes. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Wenn wir als Menschen leben, die einander trösten, einander stärken, einander helfen wollen, zu vertrauen, treu zu sein, ich denke, dann werden wir eine Gemeinschaft sein mit großer Ausstrahlung, auch in diesem Jahr 2016. Getröstet, um zu trösten. Ich finde das ein großes und wunderbares Motto. Herr, hilf uns, dass wir nicht nur deinen Trost selbst für uns wollen, sondern dass wir Kanäle deines Trostes für andere werden. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet, spricht Gott zu uns. Amen.